Ich habe letztes Mal den Modismus etwas vorgestellt, Modi mit seinen Friedenstheorien, also die Theorie von der Gleichheit aller Menschen, die sowohl ethische als auch erkenntnistheoretische Implikationen hat und die gleichzeitig auch eine kritische Theorie gegen jede Art von Luxus ist. Das haben wir ein bisschen diskutiert letzte Woche, wobei der stärkste Ausdruck von Luxus von den Mohisten im Krieg gesehen wird. Das ist also eine Richtung, der Mohismus, der quasi ganz verschwunden ist in der chinesischen Geistesgeschichte nach der Han-Zeit, also nach dieser Dynastie von 200 vor bis 200 nach, die Han-Dynastie, ist von Modis Schriften fast nichts mehr vorhanden. Sie sind schon noch vorhanden, aber sie werden nicht mehr kommentiert. Und es ist der Mohismus als einzige der Richtungen, die ich schildere, eigentlich aus dem kollektiven Gedächtnis so gut wie verschwunden, bis zu der Zeit, wo dann die europäischen Missionare, nämlich Jesuitenmissionare, im 16. und 17. Jahrhundert in China ihn wiederentdeckt haben. Und seither ist er auch in China wieder sehr gelesen. Dann habe ich den Legalismus noch angesprochen mit seinem Hauptvertreter Han Fei und bin bis zu dem Beispiel gekommen, wo Han Fei sagt, da möchte ich heute anschließen, wo er diese Geschichte erzählt von dem Hasen und dem Bauern. Das habe ich, glaube ich, noch vorgelesen, aber vielleicht kann ich das noch einmal kurz erinnern daran. Also ein Bauer in Sung sieht, wie ein Hase sich das Genick bricht an einem Baum und dann legt er seinen Grabstock hin und wartet in Zukunft auf den nächsten Hasen. Und dort sitzt er seither und hungert wahrscheinlich, es kommt kein zweiter Hase mehr. Das ist der Sinn dieser Geschichte bei Han Fei, eine sehr starke Aussage eigentlich. Es gibt keine Wiederholung in der Geschichte. Also man darf nicht auf irgendwelche Wiederholungen glücklicher Ereignisse oder vorteilhafter Entwicklungen rechnen. Es gibt einmalige Ereignisse, dieser Hase, der sich das Genick bricht, das war der einzige Hase von Sung und es hat keinen Sinn, auf den nächsten zu warten. Sowas ist kein Natur, kein normales Ereignis, sondern eine Ausnahme. Und die zweite Aussage ist, dass man nicht das Seltene, den Hasen, die sich das Genick brechen bei einem Baum, sind selten, das kommt selten vor, dass man nicht das Seltene zur Regel seines Verhaltens machen soll, sondern das Alltägliche. Also es gibt viele Geschichten dieser Art, mir gefällt halt die Hasengeschichte gut, aber es gibt mehrere und die meisten spielen eben in Sung. Das Alltägliche ist zur Richtschnur des Verhaltens zu machen, das, was man aus der Erfahrung kennt und was sich bewährt hat und nicht irgendetwas Außergewöhnliches. Und das führt zur Maxime, zu einer Regierungsmaxime, dass nämlich das Durchschnittliche und nicht das Außergewöhnliche als der Maßstab jedes Gesetzes und jeder Regelung genommen werden soll. Da möchte ich noch ein Zitat von Han Fei nachtragen. In demselben Zusammenhang schreibt er nämlich, ein Herrscher stützt sich auf die Mehrheit und vernachlässigt die Minderheit. Und so verlässt er sich auch nicht auf die Tugend, sondern auf das Gesetz. Wären wir davon abhängig, dass ein Pfeil von Natur aus vollkommen gerade ist, so gäbe es in 100 Generationen keinen Pfeil. Wären wir davon abhängig, dass ein Holzstück gibt, das von Natur aus vollkommen rund ist, so hätten wir in 1000 Generationen kein Rad. Es gibt keinen von Natur aus geraden Pfeil und kein von Natur aus rundes Holzstück in 100 Generationen. Und doch fahren in jeder Generation Leute auf Wagen und schießen Vögel. mit Pfeil. Warum? Weil es die Technik des Gerademachens und Biegens gibt. Das ist die Antwort. Und diese Technik des Gerademachens und Biegens, das ist die einzige Technik, die man wirklich als Herrscher benutzen soll und nicht darauf rechnen oder nicht darauf sich verlassen, dass irgendwelche Dinge aus der Natur des Menschen, ich habe Ihnen über die daoistische oder auch über die konfuzianischen Ideen in der Hinsicht kurz berichtet, aus der Natur des Menschen, aus der natürlichen Tugend oder dergleichen sich ergibt. Und warum muss man gerade machen und biegen? Warum ist es die Haupttätigkeit der Herrscher? Weil es eben nicht nur einen Menschen gibt, der einen Schuss mit einem Pfeil abgeben will oder der auf einem Wagen fahren will, sondern viele, möglichst alle. Also da ist auch wieder was Mohistisches dabei. Es soll etwas sein, was für alle gilt, jede Regelung der öffentlichen Angelegenheiten. Und weil alle das wollen, muss man eben, und weil keine natürlichen Pfeile wachsen und keine natürlichen Räder in der Natur vorkommen, deswegen muss man eben den Weg des Notwendigen, wie er dann sagt, also das Tao des Notwendigen bestreiten. Und wie beschreitet man diesen Weg? Damit möchte ich den Darstellungen von Legalismus und auch dann der chinesischen Philosophie überhaupt abschließen. Wie bestreitet man das? Man bestreitet es, indem man alles, man beschreitet diesen Weg, indem man möglichst viel allgemein regelt. Was wurde beispielsweise legalistisch in dieser Qing-Dynastie geregelt? Es wurde geregelt, wie die Buchstaben zu schreiben sind. Früher haben die Leute so oder anders geschrieben. Nun schreiben alle gleich. Es wird das erste Wörterbuch verfasst von dem Kanzler von Qin, der definiert, welche Buchstaben oder welche Wörter welche Bedeutung haben, und an diese Bedeutung muss man sich halten. Es wird definiert, wie breit ein Weg sein muss und darf, also die Wegbreite in diesem riesigen Reich wurde damals vereinheitlicht, damit man mit dem gleichen Wagen überall hinfahren kann. Die Spurbreite wurde vereinheitlicht, das Geld wurde vereinheitlicht, also das Geldwesen im gesamten Reich. Das sind lauter zentralistische Maßnahmen, und auf eine habe ich einmal schon hingewiesen, möchte ich jetzt noch erwähnen. Alle konkurrierenden Darstellungen für der Geschichte werden konfisziert oder, wenn sie nicht, und dann verbrannt. Konkurrierende Darstellungen der Geschichte oder Sagen und dergleichen, die sind zu verbrennen. Ich lese Ihnen da etwas aus einem Text von mir vor, der auch im Internet übrigens ist, heißt Feurige Argumente, Bücherverbrennung und Geistesgeschichte. Ist im Druck erschienen 2004 oder so. Da habe ich mich wieder auf den Historiker Sima Qian damals, auf dessen Darstellung berufen. Und wenn ich das sage, bitte ich Sie daran zu denken, dass Sima Qian nach dieser Bücherverbrennungsgeschichte gelebt hat, dass er ein Konfuzianer war und dass er gegen diese zentralistischen Tendenzen des Legalismus geschrieben hat, wie alle konfuzianischen Historiker späterhin. Also, ich stelle das zunächst so vor, lese Ihnen sozusagen aus meinem eigenen Text: Es ging um die Neuordnung der bekannten Welt, um die Abschaffung alter Strukturen und die Einführung eines einheitlichen, zentralen Systems. Und da sagt der Kanzler von Qin: Jetzt hat Eure Majestät die ganze Welt erobert, schwarz und weiß unterschieden und einheitliche Standards gesetzt. Aber immer noch sitzen diese Akademiker zusammen, wollen jedes Gesetz nach dem Maßstab ihrer jeweiligen Tradition beurteilen, machen das Volk unzufrieden und untergraben die zentrale Autorität. Das muss ein Ende haben. Ich schlage in aller Bescheidenheit vor, sagt der Kanzler nach dem Bericht des Sermatschen, dass alle Chroniken bis auf diejenige von Qin verbrannt werden. Wenn irgendjemand, der nicht ein Gelehrter am Hof ist, also die Gelehrten am Hof sind ausgenommen immer, weil man muss ja seine Feinde kennen. Man muss auch ein Archiv aufbauen und es wurde ein Archiv aufgebaut. Der nicht ein Gelehrter am Hof ist, es wagt, das Buch der Lieder, das Buch der Urkunden oder die Schriften der 100 Schulen zu behalten, sollen diese vom Gouverneur der Provinz oder vom Kommandanten konfisziert und verbrannt werden. Seine Familie soll ausgelöscht werden, Beamte, die so etwas wissen und sich nicht melden, sollen auch bestraft werden. Die Besitzer solcher Bücher sollen zur Zwangsarbeit an die große Mauer verbracht werden, aber die einzigen Bücher, die nicht zu zerstören sind, sind solche, jetzt hören Sie zu, die Medizin, Landwirtschaft und Weissagung betreffen. Also Medizin und Landwirtschaft, das leuchtet ja noch irgendwie ein, aber bei der Weissagung, da stutzt man natürlich, und das ist tatsächlich immer im Text, in allen Darstellungen dieser sogenannten Bücherverbrennung. Ich sage jetzt deswegen so genannt, weil in jeder Quelle, die Sie aufschlagen zu dieser Bücherverbrennung der Qin, eine andere Liste verbrannter Bücher aufscheint. Einmal sind es überhaupt alle, einmal sind es alle taoistischen, dann nur die konfuzianischen, dann sind es wiederum nur die von Lu oder von Sun, aber nicht die von aus anderen Gebieten. Und heutige Sinologen, wie zum Beispiel Wolfgang Bauer, dessen Buch ich Ihnen sehr empfehle, Geschichte der chinesischen Philosophie, ist auch auf der Liste. Wolfgang Bauer sagt, wo er auf diese Bücherverbrennung zu reden kommt, es ist möglicherweise gut erfunden, die ganze Geschichte, nämlich von Sima Chen, von dem Autor, nachdem ich das jetzt dargestellt habe, gut erfunden, eine propagandistische Erfindung, aber jetzt gut, jetzt bin ich abgewichen. Jedenfalls sollen die alle bestraft und die Bücher verbrannt werden, außer die Bücher, die Medizin, Weissagung und Landwirtschaft betreffen. Und dann kommt der letzte Satz, wer das Gesetz studieren will, kann es von Beamten lernen. Und sonst gibt es keine Möglichkeit, über das Gesetz zu sprechen. Legalität und Legitimität fallen vollständig zusammen. Der Kaiser hat zugestimmt und Bücher wurden angeblich verbrannt. Aber nicht nur unter den Qin, sondern auch später noch in der chinesischen und auch nicht nur in der chinesischen Geschichte. Und diese Bücherverbrennung hat auch impliziert, dass auch deren Besitzer teilweise verbrannt wurden. Die Konfuzianerverbrennung von 213 wird da immer genannt. War einer der Gründe auch für die Unzufriedenheit gegen die vernünftigen Regelungen des Staates Qin. So viel noch als Nachtrag. Ja.
Zuletzt angesprochenen Themen Bücherverbrennung. Eine grundsätzliche Frage: Wo waren denn diese Bücher archiviert?
Ja, und was waren das für Bücher?
Ich habe es aber nicht gegeben, natürlich vervielfältig konnten sie nicht werden. Ja. So waren es also alles Einzelexemplare. Und wo waren denn diese Einzelexemplare überhaupt vorrätig oder vorhanden?
Ja. Sind so. Ja, sicher, die technischen Fragen sind immer. Also, ich möchte jetzt das begrenzen, die Zeit, meine Redezeit zu diesem Thema. Ich schreibe Ihnen, wenn Sie auf meine Homepage gehen, einfach auf der Einstiegsseite, dann finden Sie eine auch unterstrichene, also anklickbare Zeile zu downloadbaren. Also, ich nenne das dort importierbare Texte. Download. Und dort gehen Sie hin, das Verzeichnis von Texten von mir, die auch alle im Internet sind, und dann finden Sie diesen Aufsatz unter den Aufsätzen zur Kulturtheorie oder Kulturgeschichte, Aber Sie finden ihn noch schneller, wenn Sie den Titel wissen, dann können Sie es einfach auf der Seite suchen, heißt Feurige Argumente. Ja, dort habe ich auch solche technischen Details besprochen, aber ich will doch der Frage nicht vollkommen ausweichen. Es waren auf Bambusstreifen geschriebene, relativ umfangreiche, auch wenn es kurze Texte waren, denken Sie an Star of the Gene, dann war das schon so ein Packer, also ein Paket irgendwie. Und von diesem Kaiser von Qin ist im Übrigen berichtet, dass er Akten, also Berichte aus dem Reich, dass er ein sehr großer Leser war für Akten, ein Beamtenkaiser sozusagen, 5 Tonnen monatlich soll er gelesen haben. Die waren von allen Richtungen des Reiches, ich weiß nicht, wie viele Bücher oder wie groß das dann wirklich war. Aber nun, Ihre Frage geht auch dahin, wie verbreitet waren solche Texte überhaupt? Nun, ja, Sie haben ja gesagt, es gab keine, natürlich gab es kein Druckerwesen, es gab auch noch nicht das Papier. Das Papier wurde erst in der Han-Dynastie, also erst, ich meine, immerhin schon in der Han-Dynastie erfunden und ist dann über die über die Araber nach Europa gekommen, erst im Mittelalter, späten Mittelalter eigentlich. Aber da gab es noch kein Papier, also kein solches Massenkommunikationsmittel, sondern diese verhältnismäßig mühsamen Dinge auf den Bambustafeln. Und war nicht sehr verbreitet. Waren wirklich, es war auch nur eine Elite, die lesen und schreiben konnte. Aber es gab immerhin in der damaligen Zeit bereits eine hohe Disziplin des Auswendiglernens, offensichtlich. Denn es wurden dann in der Han-Dynastie, also ca. 150 Jahre nach dieser Bücherverbrennung, wurde das Geburtshaus des Konfuzius in Lu umgebaut oder abgerissen. Jedenfalls hat man in einer Wand in diesem Geburtshaus, das ist eine dieser möglicherweise richtigen Sagen aus der chinesischen alten Geschichte, hat man in einer Wand dieses Hauses einen alten Text gefunden. Einen älteren Text als diejenigen Texte waren, die nach der Verbrennung vorhanden waren. Text des Lun Yu, also der Gespräche des Konfuzius. Und dieser alte Text war ganz anders. Also der ist auch inhaltlich sehr abgewichen von dem neuen Text. Und diese alten Texte, auf die hat sich dann die zweite, also die spätere Han-Zeit vor allem berufen, dass das das Richtige sei. Die hat man dann im Übrigen, um die Sache ein bisschen verwirrender zu machen, für uns heutige verwirrender zu machen, die neuen Texte genannt. Also die alten waren neu, insofern sie neu bekannt waren oder neu gefunden waren. Das heißt, die neue Textschule hat sich auf die älteren Texte berufen. Und so. Es ist nicht viel übrig geblieben, denn es wurde tatsächlich anscheinend viel konfisziert und zentral gesammelt. Ähnliches hat sich in der nationalsozialistischen Bücherverbrennung auch abgespielt, aber wesentlich weniger eindrucksvoll. In dem Sinn, weil da schon Tausende und Hunderttausende teilweise von Kopien vorhanden waren und auch in Florenz, als Savonarola seine alles verbrennen ließ, dieser Art, gab es bereits den Buchdruck. Also nach dem Buchdruck ist das nicht mehr so ein Ereignis wie vorher. Aber in China hat man tatsächlich nur wenige gesammelt in der Hauptstadt und die ist verbrannt, diese Sammlung. Nicht verbrannt worden vom Kaiser, sondern beim Aufstand und Sturz der Dynastie ist das alles dann verbrannt. Ja, das sind so keine ausführlichen Hinweise. Ah ja, der Titel des Aufsatzes heißt, beginnt mit dem Wort, also er heißt Feurige Argumente, Bücherverbrennung und Geistesgeschichte, also wenn Sie das interessiert. Ich schreibe dort nicht nur über die Chinesen, aber eben auch. Sonst noch Fragen zur chinesischen im chinesischen Abschnitt. Kennt den Aufsatz jemand von Ihnen? Verdrängt Geistesgeschichte. Also ich finde, also mir gefällt da. Ja, das ist ja nicht so. Es wird Ihnen auch nicht anders gehen, wenn Sie eine alte Seminararbeit anschauen. Es ist ja nicht so, dass man mit einem Text, den man mal geschrieben hat, glücklich ist. Oder? Wenn man ihn nach ein paar Jahren wieder sieht oder so. Natürlich müsste man ihn viel besser schreiben, aber mir gefällt er irgendwie nach wie vor. Also ich empfehle ihn. Gut. Dann komme ich zu Indien, wozu ich ja letztes Mal schon kommen wollte. Und gehe wieder so ähnlich vor wie beim Einstieg in die chinesische Geistes- und Philosophiegeschichte, nämlich indem ich zunächst frage nach der Geschichte des Subkontinents, denn wenn von Philosophie in Indien die Rede ist, dann ist nicht die heutige Indische Union gemeint, das Gebiet und die Kulturen, die im Bereich der heutigen Indischen Union liegen, sondern der gesamte Subkontinent. Also wenn man Staatsgrenzen ziehen würde, dann müsste man da etwa das heutige Afghanistan, jedenfalls Pakistan und auch Bangladesch und Sri Lanka einbeziehen mit dem Subkontinent. Sri Lanka, damit meine ich den äußersten Süden, nicht nur Sri Lanka, sondern überhaupt den Süden von Indien, ist zwar nicht zunächst der Hauptschauplatz der indischen Philosophie, sondern der Norden, das Ganges, das Tal vor allem, die nördlichen Teile Indiens, aber diese nördlichen Teile Indiens, das ist eben, geht sehr viel weiter als die Grenzen der heutigen Union sind. Also das ist der geografische Raum. Das Geschichtsbild, da tut man sich in Indien sehr viel schwerer als in China. In China habe ich einfach mich auf Sima Qian berufen, denn der hat als erster eine sogenannte Standardgeschichte seiner bekannten Welt vorgelegt, circa 100 vor Christi Geburt. Aber so jemand gibt es in Indien nicht. Und das gilt nicht nur für den gesamten Bereich. Man könnte sagen, ja gut, es war vielleicht nicht eine politische Einheit des gesamten Subkontinents immer gegeben oder meistens eigentlich nicht gegeben, sondern es gilt auch für die einzelnen Königreiche, die teilweise sehr ausgedehnt waren, gilt, dass indische Geschichtsquellen im strengen Sinn nicht vor das 11. christliche Jahrhundert zurückgehen. Also dass die indische Tradition ein eigentümliches Desinteresse in Bezug auf die Geschichte dokumentiert oder manifestiert. Es gibt zwar Königslisten, die sind auch, gehen auch teilweise sehr weit zurück, aber das sind eben auch wirklich nur Königslisten. Und es gibt andererseits quasi metaphysische Spekulationen, auch in philosophisch relevanten Texten über das Zeitalter der Welt und dergleichen, aber dazwischen sozusagen als Darstellung der Geschichte, so etwas wie bei Sima Qian, bei den Chinesen, gibt es nicht. Ich sage jetzt etwas, was seit dem 13. Jahrhundert in Arabisch und auch in Lateinisch eine bekannte Aussage war. Da war ein arabischer Weltreisender, einer der Großen, Al-Biruni, der eben auch in Indien lange gelebt hat und auch die Landessprache kannte. Und der hat damals bereits geschrieben, dass die indischen Gelehrten überhaupt sich nicht um die Vergangenheit bekümmern, dass sie keinerlei Interesse haben an der eigenen Geschichte. Jetzt kann man natürlich bei so einer Aussage eines Arabers, und Al-Biruni ist ja ein arabischer Theoretiker und Wissenschaftler, sagen, ja gut, das liegt vielleicht das doch auch an seinem Gesichtspunkt, denn die arabische Faszination an der Geschichte ist ja übergewaltig. Bei, zumindest in seiner Tradition war es ja durchaus noch üblich, dass wenn man sich getroffen hat und sich gegenseitig vorgestellt hat, dass das dann schon eine Viertelstunde gedauert hat, bis man die Namen aller Vorfahren, Al und so weiter, aufgezählt hat, sodass jeder wusste, mit wem er es zu tun hat, weil das eine lange Ahnenreihe war. Also es könnte sein, dass der arabische Blick auf die indische Geschichte da eine Rolle gespielt hätte, aber dasselbe haben dann die Engländer, die Portugiesen und selbst die indischen Gelehrten des 20. Jahrhunderts immer wieder festgestellt. Die alte indische Tradition hat kein Interesse an der Geschichtsschreibung. Die Inder, sagt Alberoni, schenken leider der historischen Folge der Dinge nicht viel Aufmerksamkeit. Sie sind sehr nachlässig in der Aufzählung der chronologischen Reihenfolge ihrer Könige, und wenn man sie zu einer Aufklärung drängt und sie nicht wissen, was sie sagen sollen, sind sie gleich bereit, Märchen zu erzählen. Wann fängt eigentlich die Beschäftigung indischer Autoren mit der eigenen Geschichte an? Ich sagte, nicht vor dem 11. Jahrhundert. Einige Texte sind etwas früher zu datieren, und als der älteste sozusagen historische Text aus der eigenen Tradition gilt eine Chronik aus Sri Lanka, also eine buddhistische Chronik. Der Buddhismus hat einen stärkeren Bezug zur Geschichte entwickelt als der Hinduismus. Buddhistisch, die sogenannte große Chronik aus Ceylon oder Sri Lanka stammt aus dem späten 5. Jahrhundert bereits. Aber ansonsten gibt es bis zum 11. Jahrhundert nur Inschriften. Also stütze ich mich da nicht auf ein indisches Selbstverständnis der Geschichte, sondern nach einem einigermaßen angelesenen europäischen. Es gibt auf dem gesamten Subkontinent Ausgrabungen aus der Steinzeit, aus der Altsteinzeit, also ein sehr alt besiedeltes Gebiet. Bei manchen Autoren auch Hinweise auf einen Ramophithecus, der belegen oder zur These verwendet wurde, es sei da ein zweiter Entstehungsort in Indien anzunehmen, ein zweiter Entstehungsort des Homo sapiens, neben dem afrikanischen. Und es gibt im 20. Jahrhundert eine Entdeckung einer indischen Hochkultur, einer Hochkultur auf indischem Territorium, die aus bis heute ungeklärten Gründen relativ kurz bestanden hat und wieder zugrunde gegangen ist und in vielen einzelnen Aspekten auch nach wie vor ungeklärt ist. Ich spreche von der Induskultur, also eine Flusskultur, so ähnlich wie Flusskulturen im Mittelstromland oder im Gelben Fluss oder auch am Nil. Von der Induskultur mit Zentren wie Harappa, da können Sie googeln, oder Mohenjo-Daro. Das sind Städte am Indus, die es nicht mehr gibt, in denen aber ein sehr komplexes Wassersystem, sehr komplexes Kanalsystem, städtebaulich hochentwickelt war, eine Schrift verwendet wurde, deren Status und deren Entzifferung noch aussteht, immer noch. Offenbar auch das Dezimalsystem bereits bekannt ist. Das Dezimalsystem, sage ich nur in Klammer, ist mehrfach erfunden worden in der Menschheitsgeschichte, auch von den Maya in Mittelamerika. Das Dezimalsystem ist bekannt, aber bereits ab 1750, vor unserer Zeitrechnung, hat ein Niedergang stattgefunden, und am wahrscheinlichsten sind es wohl klimatische Gründe, die dazu geführt haben, vielleicht auch geologische Faktoren. Jedenfalls sind diese Städte nicht zerstört worden, sondern zugrunde gegangen. Mohenjo-Daro oder Harappa und eine Reihe anderer kleiner. Sie sind nicht zerstört worden von den Einwanderern, die da in Nordindien etwa im 13. vorchristlichen Jahrhundert eingewandert sind, die man später oder die sich vielleicht auch schon selbst die Arier nannten. Die Arier, die über den Khyberpass kamen, woher ganz genau ist das nicht geklärt, und die ein halb nomadisches, halb sesshaftes Leben geführt haben, auch den Ackerbau, Gerste und eine Art Weizen übernommen haben von der einheimischen Bevölkerung. Die kommen also aus dem Nordwesten und die wissen schon nichts mehr von dieser Indus-Kultur. So war das die Auffassung bis noch vor einigen Jahrzehnten. In den letzten Jahrzehnten wird besonders von indischen Autoren immer wieder behauptet oder darauf hingewiesen, sie wussten schon etwas von der Indus-Kultur. Sie haben sogar deren Weisheitslehren aufgegriffen und weitergebildet in ihren eigenen Auffassungen, die in den Veden dann niedergelegt sind. Aber es ist doch nicht sehr wahrscheinlich, dass diese Induskultur mit den Aryan in irgendeinem Zusammenhang steht.
Entschuldigung.
Ja.
Was könnte man sich unter geologischen Gründen vorstellen?
Erdbeben, Verschiebungen der Kontinentalplatte, die hat sicher stattgefunden, aber gerade in dem Zeitraum 1750 bis ca. 1300 ist das geologisch auch umstritten. Aber solche Dinge. Ja. Und klimatische eben auch Trockenheiten, längere. Nur es ist nicht wirklich geklärt. Und man kann auch die Schriftdokumente nicht hundertprozentig. Es wurde schon sehr viel versucht. Es ist so ähnlich wie bei den Etruskern. Die Schrift ist übersichtlich, man kann sagen, um welches System es sich handelt, aber nicht wirklich lesen. Gut. So viel zur Induskultur. Jetzt gehe ich zu diesen Adelsrepubliken über, die, wie man sie nennt, die sich im nördlichen Indien nach dem Eindringen der Arier herausgebildet haben. Diese Arier haben ja, und ich weiß nicht, soll ich irgendetwas zu dem Wort Arier sagen oder nicht? Ja, soll ich? Also, Arier ist eine Selbstbezeichnung, kommt aus dem Persischen, aus dem Avesta-Persischen und bedeutet edel, hochgeboren zunächst, sonst nichts. Im 19. Jahrhundert wurde das in der europäischen Literatur zur Bezeichnung einer Sprachfamilie, die indo-arische Sprachfamilie, nachdem man entdeckt hat, bereits Ende des 18. Jahrhunderts, dass die Hauptsprache der indischen Texte, nämlich des Sanskrit, offenbar, dass diese Hauptsprache der indischen Texte offenbar sehr nahe verwandt ist mit vielen europäischen Sprachen. Mit dem Griechischen, dem Lateinischen, dem Deutschen etc. hat ein englischer Sprachwissenschaftler 1786, Sir William Jones, eine einzige Sprachgruppe angenommen und die nannte er Indo-Arisch. Und während des 19. Jahrhunderts ist eigentlich Arisch, Arier, ein ausschließlich sprachwissenschaftlicher Terminus und bezeichnet diese Verwandtschaft von Sprachen. Es ist natürlich auch in der Beschäftigung dann mit der Philosophie, das gehört eigentlich nicht zu meinem Thema, was ich jetzt sage, aber ich sage es trotzdem, die Vermutung und auch die These dann ausgesprochen worden, das ist eine gemeinsame völkische Herkunft, eine seelische Verwandtschaft, eine geistige Verwandtschaft zwischen diesen Völkern und auch eine physische Verwandtschaft könne angenommen werden. Also nicht bloß eine Verwandtschaft der Sprachen oder auf der Suche nach einer indoarischen Ursprache, aus der alle die arischen Sprachen, was gehört zu dieser Sprachfamilie, sehr viel, in Europa fast alles, bis auf Baskisch und also Lettisch, Litauisch, Finnisch und so weiter, aber sonst alle Sprachen, die slawischen wie die germanischen und die romanischen Sprachen, also alle, fast alle europäischen. Die seien also verwandt und darum sei auch eine physische, eine stammesgeschichtliche Verwandtschaft anzunehmen und auch in der Philosophie ein ähnliches Denken. Also es hat sich so etwas wie eine völkische Beschäftigung mit dieser indoarischen Philosophietradition der Inder herausgebildet und die hat dann auch in Europa immer wieder zur Abgrenzung, zur Frage nach der Abgrenzung geführt, wie man eigentlich mit der indischen Philosophie umzugehen hätte. Das geht bis heute in gewisser Weise und Sie werden Spuren davon in fast jeder Darstellung der indischen Philosophie finden, wenn zum Beispiel Frau Wallner, eine der autoritativen Darstellungen, ich habe ihn auch in der Liste genannt, der indischen Philosophie, die Zeit der indischen Philosophie danach einteilt, ob die Arier oder andere Bevölkerungsgruppen Indiens in irgendeiner Weise einflussreich waren in einer bestimmten Periode. Das teilt er nicht nur der Zeit nach ein, sondern auch zieht er daraus gewisse Schlüsse nach der Hoch- oder Niederrangigkeit von philosophischer Reflexion. Also das kulminiert dann natürlich in diesen Rassen- und kulturtheoretischen Theorien des frühen 20. Jahrhunderts, wo dann die Arier als eine Rasse betrachtet wurden, Rasse im physischen und im kulturellen und auch im geistigen Sinn, und solche Aussagen gemacht wurden, wie zum Beispiel, dass die Philosophie überhaupt nur ein Produkt der arischen Rasse sein kann und immer war. Also da zitiere ich jetzt aus dem Wörterbuch der Philosophie aus meinem Geburtsjahr. Es ist in meinem Geburtsjahr, leider, hat man immer auch so persönliche Assoziationen mit gewissen Jahreszahlen erschienen. 1942 ist die einzige Ausgabe des Kröner Taschenbuchs für Philosophie während des Dritten Reichs erschienen und da drin ist wortwörtlich zu lesen unter dem Artikel Philosophie, dass die Philosophie nur ein Produkt des arischen Geistes sein kann. Und das ist dann nicht mehr sprachlich gemeint, sprachwissenschaftlich gemeint, sondern rassistisch ganz eindeutig. Aber auch andere, nicht nur die Nationalsozialisten, haben dergleichen Dinge gesagt. Also so viel zu dem Wort Arier.
Haben Sie auf der Homepage schon so Quellen zu den ersten Historikern, die eben diese Völkerverbindung festgestellt haben? Also die das nicht rassentheoretisch dann aufgebaut haben, sondern eben, da hat es sicher erste gegeben vor den Nazis, die das Ganze einfach nur wissenschaftlich betrachtet haben und nicht dann ideologisch. Wie Sie vorher gesagt haben, dass eben diese indoarische Sprachgruppe.
Ja, der Max Müller zum Beispiel. Max Müller habe ich nicht auf der Homepage, aber sollte ich tun. Ja. Ja, ist mir nicht so ein Problem, denn mich hat das und beschäftigt mich ja auch, habe ich ja auch immer wieder auf Lehrveranstaltungen zu dieser Thematik gemacht. Ist mir nicht so ein Problem, so etwas auf der Homepage, zumindest als Lesehinweis zu geben. Ja, es gibt natürlich die ganze Zeit, es hat ja nie nur die Rassentheorie vorgeherrscht, ja. Historiker, wie haben Sie die jetzt genannt, die rein wissenschaftlich, da würden Sie...
Die ursprünglichen würde ich dazu sagen, weil genau das haben wir nicht anders gemacht, dass Sie die Bestehende einfach ideologisch für sich verwendet haben, wie es ja so oft geschieht.
Naja, das mit den Nazis ist auch nicht so einfach. Also ich sage Ihnen jetzt etwas ganz abseits dieses Zusammenhangs. Ich habe mit einem Kollegen in den 80er Jahren einmal ein Projekt in Angriff genommen und auch durchgeführt. Wir haben die Geschichte der Philosophie an der Universität Wien zwischen 1930 und 1950 versucht irgendwie zu rekonstruieren. Und das ist dann auch als Buch erschienen, relativ spät, mit vielen Verzögerungen, heißt Der geistige Anschluss. Und einige der Leute, die damals beteiligt waren, sind eigentlich, und besonders wenn sie aus den USA kamen, der Meinung gewesen, Nazis konnten eigentlich nur primitiv sein. Nur, wie Sie haben jetzt gesagt, ideologisch. Ja. Das stimmt nicht. Also Goebbels war ein promovierter Germanist und es gibt durchaus Hochgebildete in der nationalsozialistischen Riege, sozusagen. Also das ist nicht das Unterscheidungskriterium. Und andersherum geht es auch nicht ganz. Also dass sozusagen andere, die rein wissenschaftlich an die Frage herangegangen sind, verwende ich nicht den Konjunktiv, ich sage, sie sind wissenschaftlich herangegangen, dass die so ganz frei gewesen wären von diesem indo-arischen Vereinheitlichungsblick. Das wird in Indien recht häufig behauptet und nicht zu Unrecht. Und ich möchte ein Beispiel dazu zitieren, das ja wiederum unser Thema betrifft. Im Jahr 1916, also während des Ersten Weltkriegs, hat an der Wiener Urania, das ist der lokale Bezug jetzt, hat an der Wiener Urania Paul Deussen, den ich übrigens auch auf der Liste der Literatur habe, aber diesen Text, glaube ich, habe ich nicht auf die Liste gegeben, hat Paul Deussen einen Vortrag gehalten, der ist veröffentlicht worden als Urania-Schrift unter dem Titel Plato, Vedanta und Kant. Drei Namen, drei Programme, drei Traditionen, Griechisch, Sanskrit und Deutsch, Plato, Vedanta und Kant und eine große Zeit dazwischen. Und die Grundthese von Deussens Vortrag an der Urania, war die jetzt rassistisch oder war sie nicht rassistisch? Sie war jedenfalls inhaltlich so. Diese drei Völker, die sind nicht nur der Sprache nach, sondern auch dem Geist nach, grundlegend verwandt. Also man kann in Veda und Vedanta nur verstehen von Platon her oder wir heutigen von Kant her. Aber nicht nur das, sondern um Kant und Platon wirklich zu verstehen, müssen wir auch Vedanta verstehen, also auch die Veden und Vedanta. Das ist quasi die gleiche Metaphysik. Das ist die Einheit und die trennt uns vom Rest der Welt. Also Deussen hat damals nicht wie Samuel Huntington The West and the Rest formuliert, aber eigentlich hat er das auch gesagt. Also die Indo-Arier and the Rest. Also hat sich halt nicht so gereimt. Nun kann man von Deussen nun wirklich nicht sagen, dass er ein Nationalsozialist war, oder auch nur diesem rassistischen, etwa antisemitischen Rassismus so nahe gestanden wäre, nichts dieser Art. Aber diese Grundidee, dass es eine höhere geistige Gemeinschaft gibt der Menschheit, ja, Rassen, heute reden wir auch nicht von Rassen, meistens von Kulturen, aber das würde die Sache nicht ändern.
Ja, aber ich meine, das ist dann auch keine Feststellung, wenn es so wäre. Also was ich meine, die Nazis ja das Ganze mit einem Okkultismus verknüpft hat, der das Germanische komplett umgedreht hat.
Ja, die Gleichsetzung der Arier mit den Germanen.
Ja, also was da die Leute vorgeht mit den Kommen und so weiter.
Und wer sind dann die Germanen?
Sehr richtig.
Also da empfehle ich Ihnen einen zweiten meiner Texte, die auf der Homepage sind, nämlich aus Deutsche Kulturphilosophie und Rassismus und Deutsche Kulturphilosophie. So heißt Rassismus und Deutsche Kulturphilosophie. Und gehe jetzt weiter nicht darauf ein, weil ich habe bei meinen Rassenstudien festgestellt, dass ich ein Kurzschädel jedenfalls, und zwar ein ostisch-dinarischer Kurzschädel, schädelmäßig bin. Also Und ich kenne die Eigenschaften dieser ostdestinarischen Kurzschädel aus meinen damaligen Studien der Völkerpsychologie. Und deswegen muss ich mich jetzt einbremsen. Sind auch unter Ihnen ostdestinarische Typen.
Ich wollte das wissen.
Gut. Aber das waren die Arien. Ja, ja, ich weiß. Irgendwie muss man die auch nach wie vor benennen. Eigentlich werden sie immer Arias nach wie vor benannt. Und die bilden also nun in Nordindien eine Art, also kleine Adelsmonarchien, in denen bereits so etwas wie das Kastensystem der späteren Vajrayana-Teilung entsteht. Und zwar diese drei grundlegenden Kasten, die Brahmanen, die Kshatriyas und die Shudras. Die Shudras, um bei den niedrigsten anzusetzen, sind meistens die unterworfenen Ureinwohner, nicht ausschließlich, aber meistens die unterworfenen Ureinwohner. Jedenfalls die Ureinwohner können nicht zu der anderen Kaste, können nicht ein Teil einer anderen Kaste sein. Die Kshatriyas ist die Krieger- oder Adelskaste und die Brahmanen sind die Priester- oder Wissenschaftskaste. Also die bilden sich in diesen nordindischen Adelsrepubliken des 8. bis 5. vorchristlichen Jahrhunderts heraus und da entsteht dann der erste im 5. Jahrhundert der erste größere Staat, das Magadha-Reich im Ganges-Gebiet. Wichtig ist aber dann vor allem die Maurya-Dynastie. Die Maurya-Dynastie der bedeutendsten Herrscher, ich gleich auch aufschreibe, Sie können ihn so schreiben oder auch so. Ashoka. Die Maurya-Dynastie, das ist nach dem Alexanderzug, also nachdem Alexander von Makedonien bis Indien vorgedrungen war und in seiner Nachfolge dann auch so indisch-baktrische Königreiche entstanden sind. Nachher bildet diese Maurya-Dynastie ein Reichsgebiet, das tatsächlich einen Großteil des heutigen Indien oder des Subkontinents überhaupt umfasst. Ashoka stellt an den Grenzen des Reiches überall so Säulen auf, mit dem buddhistischen Rat verziert und auf diesen Säulen steht, was innerhalb dieser Reichsgrenzen für Regeln gelten. Und das ist nur eines der Edikte des Maurya-Kaisers Ashoka nennen. Er verbietet Intoleranz, religiöse Intoleranz. Er setzt dazu sogar eine extra Polizei ein, die Intoleranz zwischen verschiedenen gläubigen Untertanen sozusagen kontrollieren soll oder bestrafen soll. Also unter Ashoka wird ein Großteil des Kontinents und auch Teile Afghanistan einheitlich regiert. In der Zeit setzt sich auch das Eisen, die Verwendung des Eisens durch und die Folge sind weiträumige Rodungen, eine Kultivierung großer Teile des Landes. Das Metallgeld entsteht, das ist immer verbunden mit theoretischen Reflexionen, diese Verallgemeinerung des Wertes. Das Metallgeld kommt in Gebrauch. Es bilden sich städtische Zentren heraus, ein einziges will ich auch da nennen, nämlich Taxila. In einer gewissen Weise mit dem griechischen Athen. Vergleichbar als Zentrum der Gelehrsamkeit, der Literatur etc. An solchen Orten finden Wettkämpfe im Argumentieren statt, also Philosophenduelle sozusagen. Das waren tatsächlich in gewisser Weise Duelle und es entstehen Schulen, echte Art Universitäten. Aus Taxila möchte ich zwei Professoren nennen. Das alles also passiert ab 317. 317 ist die Gründungszeit der Maurya-Dynastie. Ashoka Maurya, der Kaiser, lebt von 268 bis 232. Zwei Professoren aus Taxila möchte ich nennen. Das ist
Kautilya.
Von dessen Werk Arthashastra es eine englische Übersetzung gibt. Mir ist keine deutsche bekannt. Das Arthashastra behandelt die politische Theorie. Es ist ein sehr differenziertes Werk der politischen Theorie, am ehesten vergleichbar in der europäischen Geistesgeschichte mit Machiavelli, dem Principe von Machiavelli, aber viel strukturierter als der Prinz von Machiavelli, also viel scholastischer sozusagen aufgebaut, aber die gleichen Themen betreffend, nämlich die Frage nach Politik versus Moral, was überhaupt politische Maximen sein sollen und auch die Frage nach Effizienz, insbesondere außenpolitischer Verhältnisse. Durchgehend pragmatisch, durchgehend außermoralisch. Also Politik hat nichts mit Moral zu tun für Kautilya. Der war einer der Gelehrten dort in Taxila und ein zweiter
ist Panini. Sprechen Sie ihn
bitte nicht anders aus, er heißt Panini. Die, ja, ich schreibe keinen Akzent drauf, weil keiner gehört, aber es ist ein kurzes A. Aber er ist doch anfangs betont. Panini im 5. vorchristlichen Jahrhundert und Panini, der ist nun tatsächlich weltweit ein Pionier auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft. Der hat das eigentlich als Individuum erfunden. Solche Dinge kommen manchmal vor. Die Panini-Grammatik, wie das Ding sich nennt, erfordert auch nach heutigen Standards jahrelanges Studium, bis zu 6 Jahre, wo man nur diese Panini-Grammatik studiert, aber dann kann man es. Dann kann man Sanskrit. Von Panini sagen die Darsteller, von Panini stammt die Sprache Sanskrit. Also es gab vorher Sanskrit nicht, sondern das hat Panini gemacht. Und aus was hat er das gemacht? Und wie? Prinzipiell aus der Sprache, die da war, nämlich das sogenannte vedische Sanskrit, also die Veden, die ja viel älter sind, waren in einer solchen indogermanischen Sprache, indoarischen Sprache formuliert. Und aus dieser Sprache hat er eine komplette Sprache gemacht. Die war nicht komplett, wie halt auch die meisten natürlichen Sprachen nicht komplett sind. Sie hat Möglichkeiten, die sie selbst enthält, nicht komplett ausgeschöpft. Sodass Panini eine Sprache zum Teil nur dokumentiert hat, als Grammatik, deren Grammatik beschrieben hat, zum guten Teil aber weiterentwickelt hat, indem er logisch mögliche, aber nicht praktizierte Bildungsformen dieser Sprache entwickelt. Also viel mehr kann ich dazu nicht sagen, ich habe es ja nicht studiert, sondern habe auch nur darüber gelesen. Aber was da über Panini zu lesen ist, ist eindrucksvoll. Und wenn jemand so eine sprachwissenschaftlich-philosophische Neigung hätte von Ihnen, wäre das auch ein schönes Thema, die Entstehung der Sprachtheorie in Indien und in Griechenland etwa. In Griechenland könnte man das auch ganz gut sehen. Also die haben in Taxila gelehrt zum Beispiel, aber auch Ärzte gab es in Taxila, ganz bekannte, und weither sind die Leute gereist. Der Leibarzt des Buddha soll in Taxila gelehrt haben und so weiter. Nach Ashoka ist dann das Maurya-Reich wieder zerfallen, es ist eine andere Dynastie, aber das geht uns jetzt nicht so im Detail mehr viel an, sondern was jetzt auftritt nach dieser Maurya-Dynastie sind vor allem und auch philosophiegeschichtlich eine gewisse Relevanz hat, sind die baktrischen Reiche. Auf die habe ich schon einmal hingewiesen, als ich sie mit dieser Periodisierungsvorstellung von Plot in der zweiten Stunde, glaube ich, war das, bekannt machen wollte, der eine han-hellenistisch-baktrische Periode ansetzt. Also baktrisch sind jene Gebiete im nördlichen Indien, im heutigen Pakistan, Afghanistan, auch noch bis in die Union hineinreichen, im heutigen nördlichen Indien, die sozusagen griechisch-indisch waren. Und das hat philosophiegeschichtlich auch eine Bedeutung, aber eine noch größere im Bereich der Kunstgeschichte. Dort gibt es dann die ersten Buddha-Statuen, die auftauchen. Und es gibt Buddha-Statuen, die ganz griechisch aussehen, im Museum, im Prinz-Albert-Museum in Mumbai sind die aufgestellt, eine ganze Menge davon. Und man wundert sich, weil sie so wenig indisch sind. Ich weiß nicht, wer das Museum schon einmal besucht hat. Es gibt nicht viele Museen, die diese Gandhara-Statuen haben. So hieß die Stadt, wo die herkommen. Aber da ist eine kunstgeschichtliche Revolution sozusagen, eine Bilddarstellung des Menschen, die sehr stark vom Griechischen herkommt. Philosophiegeschichtlich, und dazu möchte ich Ihnen nächste Woche ein Beispiel nennen, philosophiegeschichtlich ist diese baktrische Zeit eine synkretistische, bereits ein sich Verweben von indischem und buddhistischem und griechischem. Es bricht dann da auch wieder ab, der Kontakt zum Westen oder zum Mittelmeergebiet, aber das Indisch, also das Hinduistische, das gibt es ja gar nicht, dieses Wort gab es ja noch lange nicht, aber das, sagen wir mal, das vedische Denken und das buddhistische und das griechische gehen in der baktrischen Zeit eine gewisse Symbiose ein. Das Beispiel, das ich Ihnen nächstes Mal bringen werde, ist das Gespräch eines baktrischen Königs mit einem buddhistischen Weisen oder Philosophen über die Frage, ob es etwas gibt oder nicht. Also ob er, der König, etwas ist oder eigentlich nichts. Also ob er wirklich einen Kern, eine Substanz, irgendein Ich oder etwas dieser Art anzunehmen ist oder ob da nur Haare sind und Haut und Dinge halt, die zusammenspielen. Das möchte ich Ihnen aber erst nächstes Mal bringen, aber da werden solche philosophische Theoreme bereits aus drei Traditionen sozusagen vermengt, zusammengedacht, aus der buddhistischen, aus der vedischen und aus der griechischen. Jetzt sind wir aber noch nicht so weit, sondern haben wir eigentlich die beiden, die indische oder vedische und die buddhistische, noch gar nicht besprochen. Mit welcher Literatur haben wir es zu tun, wenn von der Achsenzeit, und es ist von der Achsenzeit die Rede, wenn ich von der Achsenzeit in Indien spreche? Mit welcher Literatur? Erste Bemerkung, es ist keine einheitliche Literatur in Bezug auf die Sprachen. Es gibt eine Sprache, die ich schon mehrfach heute genannt habe, das Sanskrit, die teilweise eine Kunstsprache ist und die jedenfalls eine heilige Sprache ist. Die Sanskrit, und zwar auch in der Vorform des vedischen Sanskrit, darf nicht von Angehörigen der niedrigsten Kasten gesprochen oder gehört werden. Also ein Shudra darf auch nicht Sanskrit hören, schon gar nicht sprechen. Bei den Kshatriyas ist es nicht ganz so streng, aber sie dürfen es auch nicht sprechen. Eigentlich dürfen nur Brahmanen Sanskrit sprechen. Das ist eine heilige Sprache und zwar sehr früh. Das wird bereits in dem Gesetzbuch des Mani und wann das entstanden ist, ist sehr ungewiss, aber es ist wirklich ziemlich alt. Die ersten Texte jedenfalls schon festgestellt. Es gibt eine heilige Sprache und es gibt eine Literatur in dieser heiligen Sprache, die natürlich auch nicht allen zugänglich sein darf. Dann gibt es sogenannte Volkssprachen, oder wir nennen so etwas eine Volkssprache in Europa, die Prakrits. Nicht Sanskrit, sondern Prakrits. Ich schreibe das ohne Sonderzeichen.
So wie man es ausspricht, Sie können es auch so schreiben. Die Prakrits
sind die Volkssprachen. Und jemand wie Gautama, der später der Buddha genannt wird, der spricht und ist überliefert in einer Prakrit. Er ist ja kein Brahmane. Buddha oder Gautama ist ja ein Kshatriya. Er kommt aus einem sogenannten Königshaus oder Königsgeschlecht. Er kommt nicht aus der brahmanischen Kaste. Und zu diesem Prakrit gehört zum Beispiel Pali. Das ist der bekannteste Prakrit.
Auch heute noch.
Sicher. Die buddhistischen Lehrschriften. Später schreiben auch Buddhisten dann Sanskrit, besonders die Philosophen, Nagarjuna beispielsweise, aber das ist viel später. Zunächst einmal sind das auch verschiedene Schriften. Und das muss man sich auch ein bisschen überlegen, diese Schriften sind nicht ganz, diese Sprachen sind nicht ganz identisch. Um welche Texte handelt es sich, wenn wir von philosophischer Tradition in dieser Zeit und in diesem Raum sprechen? Ich habe dieses Kapitel überschrieben, auch im Buch, glaube ich, mit Hinduismus, Buddhismus, Jainismus. Also muss ich das überhaupt aufschreiben? Ich schreibe nur den Jainismus oder Jainismus.
Oder Jains, Jaina.
Das ist ungefähr so eine Unterscheidung wie Buddhaismus und Buddhismus. Und wenn man sich nicht wirklich spezialisiert, kann man so oder so schreiben. Jainismus oder Jainismus. Hinduismus, Buddhismus, Jainismus. Um diese drei Traditionen geht es hauptsächlich und die werde ich auch ein bisschen versuchen darzustellen. Das älteste sind die Schriften, auf die sich der spätere Hinduismus stützt, nämlich die Veden und die Upanishaden. Ich muss doch irgendwas löschen. In dieser Vorlesung öfter etwas sagen, was Sie sind schon daran gewohnt, denke ich, wovon ich weiß, dass es nicht stimmt oder zumindest, dass es eine große Debatte darum gibt. Und jetzt sage ich wieder so etwas, die Veden sind ab ca. 1500 vor entstanden. Das war so ein Satz, den Sie sehr vielfältig nachlesen können, wann eigentlich die Entstehungszeit der Veden anzusetzen ist. Also ich halte mich da mangels eigener Forschungen an eine Mehrheitsmeinung. Ab 1500 vor, das heißt also, und sie sind arischen Ursprungs. Also sie sind mit diesen Ariern aus dem Nordwesten gekommen. Das heißt, die ältesten Teile der Veden sind außerhalb Indiens, des heutigen Indien entstanden. Sie wurden schon mitgebracht, sozusagen, aber die Entstehungszeit ist auch in gewisser Weise abgeschlossen, ca. 1200. Also ca. 1500 bis 1200 ist die Entstehungszeit dieser dieser Wegen. Veda heißt Wissen. Das ist so ein verwandtes Wort zwischen dem Sanskrit und dem Deutschen. Die Aussagen über die Entstehungszeit gehen außerordentlich weit auseinander. Sie reichen von der Entstehung der Welt überhaupt. Sie seien von Anfang an, so ähnlich wie beim Koran, da gewesen bis um 800 Jahre. Aber ich meine, eine mittlere Sache ist da angemessen. Vier Veden werden unterschieden. Und ich schreibe sie ohne Sonderzeichen.
Ritveda.
Der Ritveda ist der längste Veda. Rig heißt Hymnus, Hymnenveda. Und der besteht hauptsächlich aus Hymnen, die diese Arier bei der Verehrung ihrer verschiedenen Götter rezitiert haben. Er besteht aus 10 Kapiteln oder Mandalas. Es sind aber auch Kriegslieder, Dialoge, Informationen über Stammesnamen, geografische und politische Informationen und wohl auch astronomische Hinweise enthalten. Und die meisten Auseinandersetzungen der späteren Schulen des Hinduismus beziehen sich auf den Rigveda, auf Termini, Begriffe, Ideen, die im Rigveda bereits entwickelt waren. Das ist eigentlich die Quelle der hinduistischen Reflexion. Bei dem Wort Vedanta zum Beispiel, bei dieser Schule des Vedanta, eine der 6 hinduistischen Schulen, und heutzutage vielleicht die bedeutsamste neben Yoga, bei der Schule des Vedanta ist ja die Selbstbenennung bereits klar. Das ist die Veda-Schule und gemeint ist der Rigveda. Also Beispiele dafür, wie man später auf dem Rigveda reagiert hat, und sind etwa diese Vorstellungen von einer Weltseele oder überhaupt von der Natur der gesamten Welt, was der Inbegriff des Kosmos ist. Und ich komme damit im Rigveda ist aber auch in diesen Hymnen an die Götter immer eine gewisse Skepsis zu bemerken. Also wir Menschen, die da singen und ihre Ideen entwickeln, sind keine Götter. Und selbst die Götter könnten vielleicht nicht ewig sein, sie könnten nicht wirklich wissen, was der Sinn der Welt oder der Sinn des Universums eigentlich ist. Also es lässt sich nicht festmachen, was die Wahrheit ist, und trotzdem wird die Wahrheit oder der Sinn da ständig besungen. Im Rigveda steht beispielsweise der Spruch: Das Wahre ist das eine, die Weisen nennen es verschieden. Also das wäre genau die Umkehrung von dieser Idee der Richtigstellung der Namen bei Konfuzius. Ne? Dort wäre die Verschiedenheit eben das Zeichen dafür, dass man es nicht erfasst hat, aber hier wird auf etwas hingewiesen, dass die Wahrheit zwar nur eine ist, aber man alle Weisen es immer notwendigerweise verschieden benennen. Also nie eine 1:1 Aussage über die Wahrheit gemacht werden kann. Die anderen 3 Veden, 4 sind es, sind im Vergleich zum Rigveda recht kurz. Das ist der Samaveda. Der Samaveda, das Wissen der Musik, unterscheidet sich nur in wenigen Versen vom Rigveda. Es ist eine Art wie die Psalmen im Alten Testament, Lieder, die von den Priestern gesungen wurden bei diesem sogenannten Soma oder Sama-Opfer. Und dritte, der Atharva-Veda, nein, Yajur-Veda, den kennen Sie wahrscheinlich eh. Und der Atharva-Veda, Yajurveda, das Wissen der Liturgie, also das sind Anleitungen zur Durchführung von Riten, und dokumentiert eigentlich die Weiterentwicklung des Brahmanismus. Der Atharvaveda ist am ehesten als ein Buch der Volksreligion aufzufassen, wenngleich er immer noch in Sanskrit ist, ist in diesem vedischen Sanskrit, das ja nicht gehört oder gesprochen werden darf, außer von Brahmanen. Auf diese Veden beziehen sich dann und sind bereits literarisch gesehen ein Teil davon, die Upanishaden. Und damit fängt es eigentlich an. Ich schreibe es einfach, wie man es auf Deutsch schreibt, man kann es auch so schreiben. Upanishaden sind entstanden so genau in der Zeit, wo Jaspers die Achsenzeit ansetzt, circa 750 bis 500 vor, also genau zu dem Zeitraum Beginn etwa der Jasperschen Achsenzeit, und sie sind der Ausdruck einer Emanzipation der zweiten Kaste, einer Emanzipation der Krieger- oder Adelskaste gegenüber den Brahmanen. Es werden Upanishad, das heißt zu Füßen des Lehrers sitzend, die Inhalte der Veden einer kritischen Diskussion ausgesetzt. Es wird nachgefragt, was ist da eigentlich gemeint mit dem Ausdruck Atman, Atem. Was ist da eigentlich gemeint mit Brahman oder mit Moksha? Und was ist eigentlich der Kern des Menschen, der Welt etc.? Also da wird nicht mehr mit den Formen nur des Rigveda oder eines Veda geantwortet, sondern es wird argumentiert. Die Upanishaden sind eine öffentliche Diskussion. Teilweise gab es auch tatsächlich Zweikämpfe, also Duelle zwischen verschiedenen Vertretern verschiedener Auffassungen, bei denen man dann 50 Rinder zum Beispiel gewinnen konnte und der andere, der den Zweikampf verloren hat, den argumentatorischen Zweikampf, der musste einem diese 50 Rinder nachtreiben und diese in Hinkunft pflegen und hegen. Also wirkliche echte Duelle waren das, nicht irgendwelche Diskussionen, bei denen dann eine negative Rezension herauskommt oder was dieser Art, oder ein Schüttel davon. Also es war ein Kampf um Ideen in dieser Upanishadenzeit, und die sind uns schriftlich überliefert, in der Brahmin-Schrift überliefert, seither. Manche reden von über 200, also Radhakrishna zum Beispiel nennt die Zahl 205, solche upanishadische Texte gibt es, andere, sie bleiben unter dieser Zahl. Das ist auch nicht so wichtig. Es gibt jedenfalls einige solche upanishadische Texte. Das im Grunde sind das Kommentare zu Begriffen in den Veden, im Rigveda. Im Grunde. Aber nicht Kommentare, sondern im Sinn, dass man einen heiligen Text weiterschreibt und kommentiert, sondern eine Entwicklung der Ideen, eine kritische Entwicklung und Auseinandersetzung dieser Ideen in den Veden oder im Rigveda. Upanishad, sagte ich schon, bedeutet wörtlich, Upanishad bedeutet wörtlich zu Füßen sitzen, also was Sie jetzt tun, das ist Upanishad. Und das bedeutet nicht mehr bloß verkündigen oder als Verkündigung annehmen, sondern eine Interaktion ist da gemeint. Es tauchen in einigen Upanishaden Personen auf, Vayanavalkya zum Beispiel, die sind unverwechselbar. Da weiß man, was der vertritt, da weiß man, wie der argumentiert, was er für eine Idee hat, und das ist ein Individuum. Das ist also kein kollektives Denken. Es tauchen Gesprächspartner dieser Individuen auf und auch Gesprächspartnerinnen, und die sind nicht nur da im Text, indem sie nachfragen, sodass der das dann deutlicher machen kann, sondern die machen Einwände und entwickeln selbst gewisse Ideen. Also es ist eine Art von unterbrochenen Monologen. Es sind nicht wirklich Dialoge wie bei Platon und Sokrates, aber es ist, sind so, die Monologe werden immer wieder unterbrochen durch Nachfragen und Einwände. Es entsteht eine Argumentationskultur. Was sind die Themen in den Upanishaden? Die unterscheiden sich sehr von dem, was ich Ihnen über China erzählt habe, denn ethische oder sozialpolitische oder politiktheoretische Themen kommen kaum vor. Kommen bemerkenswerterweise sehr wenig vor, sondern das Prinzip des Seins, was eigentlich existiert und was ist eigentlich nichts. Die Definition der Person oder des Selbst, also im weitesten Sinn metaphysische Fragen, die da auftreten. Diese sind einmal die ersten Texte, Veden, Upanishad. Dann haben wir eine zweite Text, oder haben Sie dazu Fragen?
Ja. Das ist ein Umfang.
Die Veda?
Ja, die Veda.
Überhaupt nicht großartig. Also nur der Rig Veda ist etwas ausführlich, aber auch so im Tao Te Ching-Bereich. Ja. Die sind nicht so ausführliche Texte. Und die Upanishaden sind äußerst unterschiedlich im Umfang. Manche sind, die Katya Upanishad ist ziemlich umfangreich. Manche sind aber auch kurz überliefert. Wobei da schon noch etwas dazu zu sagen ist, später, jetzt komme ich zu einer zweiten Textgattung, die außerordentlich umfangreich ist, und dann zu einer dritten, die außerordentlich knapp ist. Die zweiten sind die Epen, die dritte ist die Sutras. Die Sutren sind die kürzesten sozusagen. Die Upanishaden liegen irgendwo zwischen den Epen und den Sutren. Ja, mehr oder weniger. Also ich möchte ein bisschen etwas über die zweite Text. Oder haben Sie noch Fragen dazu? Jetzt, danke. Übrigens, ich finde persönlich, dass, also mir ist mindestens dort am meisten Klarheit widerfahren bei der Lektüre solcher Themen in dem Buch von Mylius, das ich auf der Liste habe. Mylius mit Y, Literatur im alten Indien oder wie das Buch heißt, da habe ich eigentlich den Eindruck gehabt, jetzt kenne ich mich, es kann natürlich auch fälschlich sein, dass man den Eindruck hat, aber da hatte ich persönlich den Eindruck, jetzt kenne ich mich irgendwie aus mit diesem, was das für Texte sind. Also die Epis, das sind vor allem zwei. Wobei das zweite Epos auch als der fünfte Veda bezeichnet wird. Die Epen sind nicht in Sanskrit, sondern in einem Prakrit. Nur manche Ausdrücke oder Teile, zitatähnliche Teile sind in den Epen in Sanskrit. Das ist also eine Volksliteratur, diese beiden Epen, und zwar sind das Ramayana. Und das Mahabharata. Ramayana und Mahabharata, wovon ein Teil des Mahabharata, der berühmteste Teil, die Gita ist, die Bhagavad Gita. Also dieses Mahabharata oder insbesondere die Bhagavad Gita wird auch genannt der fünfte Veda, der Veda fürs Volk. Nachdem das schon die Mehrheit der Bevölkerung darstellt, ist es auch heute noch so, dass bei einer Serie, einer TV-Serie über das Ramayana, die geht schon einmal über ein Jahr und wird jeden Tag eine Folge gesendet, und die Straßen sind leer. Die sind unglaublich präsent. Also das ist wirklich ein Straßenfeger. Ich habe Comics, eine Reihe von Comics zum Ramayana und Mahabharata gibt es auch in deutscher Übersetzung. Natürlich in Insel, aber die Comicreihe von Ramayana ist fast spannender. Die erscheint in Indien, und nach Auskunft des Verlages, nach der Werbung des Verlages, ist das die meist die Comicserie mit den höchsten Auflagen weltweit und in den meisten Sprachen übersetzt. Also ich kann das nicht nachprüfen, wie das sich verhält mit anderen Comicserien, aber Ramayana ist so eine Serie, die ziemlich weit verbreitet ist. Und worum geht es in Ramayana? Um das Gute und um das Böse. Und um Vorbestimmung und Freiheit. Um das Verhältnis der Geschlechter. Um den Sieg der Tugend über das Laster, trotzdem das Laster mächtiger ist zunächst. Also der Rama, einer der drei Hauptfiguren des Ramayana, ist ein Gott, eine Inkarnation des Gottes Vishnu, und zwar die siebte. Die erste Inkarnation des Gottes Vishnu war ein Fisch, die zweite eine Schildkröte und die letzte steht noch aus, die kommt erst. Die siebte war Rama. Und alle diese, Sie kennen das aus der Computersprache oder aus der, aus der Computerspielsprache eigentlich, alle diese Verkörperungen des Gottes Vishnu haben eine Bezeichnung, sie sind Avatare. Also der Rama ist ein Avatar des Vishnu, eine Verkörperung dieses Gottes, und es geht darum und lebt mit seiner Frau Sita, und diese Frau, das ist die zweite Hauptfigur, es sind nicht drei, es sind eigentlich schon vier. Diese Frau Sita wird von einem Dämon, und dieser Dämon kommt aus Lanka, aus dem Süden, und hat dort sein Königreich im Süden. Die sind auch alle sehr dunkelhäutig, die Gefährten des Königs im Süden, der Despot Ravana, und der entführt im Himalaya-Gebiet, wo die Reinheit herrscht und die Quelle des Ganges ist, des heiligen Flusses, dort entführt er Sita nach Lanka. Und die ganze Geschichte dann geht um die Befreiung von Sita und um die Frage, wie unschuldig ist sie oder auch Rama gewesen. Und jedenfalls kommen diese drei bisher genannten Helden nicht aus ohne den vierten, der eigentlich die strategisch wichtigsten Dinge tut in dieser ganzen Sache, das ist Hanuman. Also Rama, Sita und Hanuman werden sehr häufig auch miteinander dargestellt, lebensgroß, überlebensgroß, kann man die kaufen in Souvenirläden in Indien. Hanuman ist der Affenkönig, also der König der Affen. Und der Hanuman eigentlich macht die spektakulären Dinge im Ramayana. Rama ist nicht sehr aktiv, sage ich gleich. Die interessantesten, wenn Sie sich die Comicserie zulegen wollen, dann sind die interessantesten Folgen die mit dem Hanuman. Denn der zum Beispiel vergisst einmal, Affen vergessen ja Dinge, der vergisst, wo das Kräutlein wächst auf dem heiligen Berg im Himalaya, dass die Wunde des Rama heilen könnte, der schon ganz in Südindien ist, und der schickt ihn los, um dieses Kräutlein zu holen vom Berg da im Himalaya. Er hat das aber vergessen, wo das wächst, bis er hinkommt, und daher nimmt er einfach den ganzen Berg statt des Kräutleins, oder ich weiß nicht mehr, wie das ausschaut. Er nimmt den ganzen Berg und springt in einem Satz von der Himalaya-Gegend bis nach Südindien mit dem Berg. Das ist eine berühmte Szene, das wird lang ausgeführt und ähnliches. Jedenfalls mit Hilfe des Hanuman, des Tiergottes, befreit Rama dann Sita und verjagt den südlichen Dämon. Und ist aber nicht ganz überzeugt von ihrer Unschuld, dass sie doch vielleicht mit dem Dämon auch mitgehen wollte, und setzt sie daher einer Gottesprobe aus, einer Feuerprobe aus. Sie geht über die Kohlen und besteht die Feuerprobe, und er will sie wieder zurücknehmen als Frau und Mutter seiner Kinder. Aber das gelingt dann nicht, denn obwohl er ein Gott ist, ein Avatar, gelingt ihm das nicht, weil sie findet, das war jetzt nicht angebracht, die Feuerprobe. Sie hat sie bestanden, natürlich, aber sie fand, dass das nicht der Stil ist und sie will nicht mehr zurück. Es hat also kein reines Happy End, dieses Ramayana stammt von einem einzigen Autor, angeblich. Also da ist ein benannter Autor. Das trifft nicht zu beim zweiten Epos. Ja, und da werden die Tugenden aller Lebenssituationen auch im Ramayana durchgespielt. Beim Mahabharata kennt man keinen Autor. Auch wird die Entstehungszeit des Mahabharata vom zweiten vorchristlichen bis ins vierte nachchristliche Jahrhundert angesetzt, oder noch früher, aber jedenfalls bis 400 nach. Wahrscheinlich im Kern der Idee nach aus der Maurya-Zeit, und das dürfen eben auch Shudras und Frauen hören, denen ja die Kenntnis der Veden in Sanskrit nicht erlaubt ist. Dieses Buch erzählt die Geschichte der Auseinandersetzung zwischen zwei Sitten oder Stämmen, wobei ich jetzt, das ist eine lange Geschichte, auch wiederum eine sehr lange Geschichte, aber es ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Stämmen oder Sitten, und ich gehe nur auf das Zentrum dieser Auseinandersetzung ein, und das ist die Bhagavad Gita. In der Bhagavad Gita, in diesem zentralen Teil des Mahabharata, wird von einer Schlacht erzählt, die diese beiden verwandten, versippten Stämme ausfechten, um der gerechten Sache wegen, wie immer. Und wo es auf der einen Seite 5 Brüder gibt und auf der anderen 99 Brüder. Und einer dieser 5 Brüder auf der Seite der, sagen wir mal, Guten, einer dieser 5 Brüder weiß jetzt nicht, ob er in die Schlacht ziehen will, darf, muss oder nicht. Arjuna. Von dem hängt aber eigentlich alles ab. Es hängt schon sehr viel davon ab, ob Arjuna jetzt in diese Schlacht zieht oder nicht. Und da hat er einen Wagenlenker, dieser Wagenlenker heißt Krishna, und das ist der 8. Avatar. Rama war der 7. Avatar, Krishna ist der 8. Avatar des Vishnu. Und dieser Krishna als Wagenlenker, König der Yadava, der spricht nun mit Arjuna. Arjuna steht vor einem praktischen Dilemma. Man könnte sagen, es ist ein moralisches Dilemma, aber eigentlich ist es, wie es bei indischen Texten dieser Zeit immer ist, ein metaphysisches Dilemma, nicht ein moralisches, nur ein moralisches Dilemma. Er ist ein Kämpfer. Seine Bestimmung, Schicksalsbestimmung, sein Karma, alles was er ist, hängt damit zusammen, dass er ein Krieger ist. Er ist aus der Kriegerkaste, er muss kämpfen. Und er weiß auch, dass das die gerechte Sache ist, wofür er jetzt kämpft. Aber auf der anderen Seite, drüberen Seite des Schlachtfeldes, steht sein Großvater zum Beispiel, der auch ein Krieger ist. Und dort stehen Cousins und auch Freunde. Also er muss Menschen töten, wie jeder Krieger, aber jetzt muss er geliebte Menschen töten. Und das muss er tun, weil es sein Karma ist. Dann aber wird er sozusagen allein sein oder er wird sein Leben verlieren, das wäre für einen Krieger normal. Aber wenn er siegt, dann ist er als Mensch sozusagen tot und isoliert. Und in der Situation belehrt ihn eben der Wagenlenker, dieser Krishna, die Inkarnation von Vishnu, über den Sinn des Lebens, darüber, dass es eine Wiedergeburt gibt und über die Welt, über das Weltall im Allgemeinen, über die Gesetzmäßigkeiten des Weltalls. Was dabei herauskommt und vielleicht auch historisch durchaus zuverlässig ist, ist der Sieg der Gruppe des Arjuna über die anderen. Diese Schlacht ist eine gewaltige, und solche Auseinandersetzungen haben auch tatsächlich stattgefunden. Das Mahabharata ist sehr viel umfangreicher als das Ramayana. Es umfasst, ich sage es lieber mit dem Vergleich, es hat mehr Verse als die Ilias und die Odyssee zusammen. Und die sind ja auch schon ganz umfangreich. Jetzt werde ich nächstes Mal kurz auf die Sutras hinweisen als Textgattung und dann auf die Ideengeschichte, die daraus entstanden ist, eingehen. Haben Sie noch Fragen? Bitte.
Bhagavad-Gita und Mahabharata sind also nicht Synonyme, sondern das eine ist ein Unterteil.
Ja. Die Bhagavad-Gita ist ein relativ kleiner Teil des Mahabharata. Also in der Bhagavad-Gita erfahren Sie zum Beispiel nicht, dass Arjuna und seine Brüder, sie sind ja zu fünf, gemeinsam eine Frau hatten. Ja? Und dass diese Frau alle fünf Brüder geheiratet hat. Das ist ein nicht leichtes Stück in der indischen Geistesgeschichte. Wie geht man damit um? Mit dieser. Ja, gut, lassen wir.